1981 kam Gennerup bitte nach Freiburg. Da war ich junger Medizinstudent und sah zum ersten Mal einen Marmbürgermeister. Wusste aber gar nichts davon, was ein Marmbürgermeister ist. Es war einfach nur, dass dieser damals auch schon alte Mann völlig gelöst und entspannt zu sein schien, als Tibeter, nur Tibetisch sprechend, in Deutschland, in Freiburg, und uns über die Herzenspraxis sprach, über Bodhicitta. Und jedes Wort, was er sagte, seine ganze Ausstrahlung, was dann übersetzt wurde von ihm, war authentisch. Das war einfach genauso, wie er war. Da war nichts dazwischen. Zwischen Worten und Sein war kein Unterschied. Und so ein Humor, so eine Freude und ja. Und für mich war das so der Moment, das war der erste buddhistische Lehrer, den ich begegnete. Und für mich war das so der Moment, wo ich sagte, boah, das ist es. Da möchte ich landen. Und dann dachte ich, alle wären so. Alle buddhistischen Lehrer. Dann habe ich aber mit der Zeit gemerkt, dass es da Unterschiede gibt, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Und später wurde mir dann klar, ja, da gibt es südlichen Buddhismus, den nördlichen Buddhismus, Theravada-Buddhismus, tibetischer Buddhismus, Zen und so weiter, verschiedene Strömungen, die unterschiedliche Akzente setzen. Und war lange, längere Zeit intensiv Vipassana praktizierende und dann zog es mich aber doch mehr, immer wieder mehr in Richtung dieses Bodhicitta, dieser Herzenskultur, wo die gesamte Meditation sich ausrichtet an dieser Herzensöffnung. Alles in der Mahamudra-Praxis lässt sich verstehen vom Standpunkt des Bodhicitta. Das, was wir Mahamudra nennen, den Begriff habt ihr vielleicht schon gehört, bedeutet das große Mahamudra-Siegel hier in dem Zusammenhang, das große Siegel der Leerheit aller Phänomene, also der wahren Natur alles Erlebens. Und dieses, die Leerheit in allen Erscheinungen, allem Erleben zu praktizieren, ist der, also sich dessen gewahr zu sein, ist der Kernpunkt der Mahamudra. Und da geht es darum, mit der meditativen Praxis in den Alltag zu gehen, in die Aktivität. Die Mahamudra-Praxis hat sich entwickelt aus dem Wunsch heraus, auch voll aktiven Laienpraktizierenden den Zugang zum Erwachen zu eröffnen. Das war der Kernpunkt. Deswegen sind die berühmten Beispiele von diesem 84 Mahasiddhas, wenn jemand von euch schon mal diese Bücher gelesen hat oder diese Beschreibung gehört hat, da sind ganz viele darunter, die einem Beruf nachgehen, auch Frauen. Töpfer, ein König, der zu regieren hat, Zuhälter, alles Mögliche, was es halt so gibt. Und die praktizierten. Und die praktizierten in jeder Situation von der Motivation her, diese Herzensöffnung immer für das Wohl der gesamten Situation da zu sein. Und für das tiefste oder höchste Wohl aller Beteiligten in dieser Situation. Also für das Erwachen aller Beteiligten, all derer, denen sie begegnen und die mit denen verbunden sind, denen sie begegnen. Und wenn man die Kette fortsetzt, dann weiß man, dass es dann alle Lebewesen umfasst, weil verbunden sind wir alle irgendwie miteinander. Und unsere Auswirkungen, unsere Handlungen haben Auswirkungen auf unzählige andere, obwohl direkt betroffen sind nur diejenigen, denen wir wirklich begegnen, aber die begegnen wieder anderen, deren Geistesänderung und so weiter haben Auswirkungen auf ihre Begegnung und so setzt sich das fort. Und dieses Gewahrsein zu haben, in jeder Situation dran zu denken, dass mein Verhalten, mein Sein Auswirkungen auf unzählig viele andere hat. Und mich dann so zu verhalten, dass es zum Erwachen all dieser unzählig vielen anderen beiträgt. Das nennt man Bodhicitta. Diese Grundhaltung. und sich klarzumachen, dass dieser Schneeballeffekt, diese Auswirkungen durch Zeit und Raum eigentlich sich ständig weiter fortsetzen. So haben sich die Handlungen und Worte von Gautama Buddha bis heute fortgesetzt. Und es geht immer noch weiter. Es hört gar nicht auf. Das ist ein Beispiel für erwachtes Wirken. Und Mahamudra-Praxis setzt da an, dass man doch, wenn man es dann schon könnte, sich doch am besten so verhält wie Buddha. Das ist der unglaubliche Ansatz des Mahamudra, in das Vertrauen hineinzufinden, dass wenn es uns tatsächlich möglich ist zu erwachen, dann müssen diese Qualitäten des Erwachens eigentlich schon in uns vorhanden sein. Weil es ist klar, dass das Erwachen nichts ist, was bedingt ist, was erzeugt ist, was wir fabrizieren und das, was dann wieder zusammenklappt, wenn wir keine Anstrengung mehr machen. Erwachen ist etwas, wo wir ganz zu dem werden, das ist dieses Sein, in dem wir ganz das sind, was wir in unserer tiefsten Natur sind, wenn alle Schleier aufgelöst sind, also das, was wir eigentlich sind. Der Mahamudra-Ansatz ist, sich zu sagen, immer wieder sich daran zu erinnern, wirklich diejenige, derjenige zu sein, der ich in der Tiefe meines Seins wirklich bin, jenseits aller Schleier. Es ist also eine Haltung tiefen Vertrauens in unserer eigenen, in die Qualitäten des eigenen Geistes, aber weit jenseits aller Ich-Bezogenheit. Das sind da, wo ich mich mit meinen Qualitäten identifiziere, das ist diese Ego-Struktur. Das ist nicht das Erwachen. Aber die Qualitäten, die das Ich gar nicht erzeugt hat, die frei fließen, wie Liebe, Freigebigkeit, Dankbarkeit, wenn der Geist einfach offen ist, Freude und so weiter, diese Qualitäten, die einfach fließen, das sind die, die wir alle haben. Die gehören keinem Ich. Die kommen in uns zum Vorschein, wenn das Ich abtritt. Und Mahamudra-Praxis ist, diese Qualitäten wirken zu lassen. Jetzt schon, ihnen Raum zu geben. Und deswegen ist eine der berühmten Mahamudra-Instruktionen, lass den Buddha in dir meditieren. Also dieses andere, dieses erwachte Sein in uns. Und das nehmen wir dann hinein in die Begegnung mit anderen. Wir nehmen, soweit wir können, dieses gelöste, wache, unbefangene Sein, nehmen wir hinein in die Begegnung und erinnern uns immer wieder daran, so zu bleiben, wie es unseren tiefsten Ahnungen entspricht. Immer wieder dem, was zutiefst in uns fühlbar ist, eine Chance zu geben, sich auszudrücken. Es ist ein wunderschöner Weg. Es ist ein Weg, weil es ist natürlich jetzt nicht ein Sprung. Wir können nicht einfach reinspringen und sagen, okay, jetzt bin ich der Buddha, ich habe es kapiert, aber jetzt bin ich Buddha. Sondern es ist ein Hineinfühlen, ein sich erinnern, ein Erahnen mit unserer feinsten Intuition, was so die reine Dimension unseres Seins ist und die kommen zu lassen in der Meditation und im Schauen, im Sprechen, beim Hören, wenn wir uns bewegen, diese Dimension kommen zu lassen, es fließen zu lassen, wirklich da mit uns selbst ins Fließen zu kommen. Wir nennen das in der Sprache des Mahamudra, dass wir die Frucht als Weg nehmen. Die Frucht des Weges sollte ja eigentlich das vollkommene Erwachen sein. Und das nehmen wir innerlich wie verrecht und sagen, ja, okay, das ist doch schon da in mir, das ist doch eigentlich schon da. Mein Weg besteht darin, mich mit der schon vorhandenen Frucht, die als Potenzial in mir da ist, immer wieder zu verbinden und sie wirken zu lassen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so, wie wenn sich jemand beim Erlernen einer Fertigkeit vorstellt, dann nehmen wir mal an, jetzt ich habe Medizin studiert, ich habe mir immer vorgestellt, was brauche ich, wenn ich mal Arzt bin? Was steht dann an? Was ist die Fertigkeit? Und dann so aus dieser Perspektive heraus den Weg gehen und nicht irgendwie das in die Zukunft zu verlegen, sondern zu sagen, ja und jetzt, wenn ich jetzt mich um einen Patienten kümmern müsste, wie würde das aussehen? Und dann aus dieser Perspektive heraus die Dinge zu lernen, zu sein. Das ist eine ganz andere Art als immer mit der Perspektive, irgendwann werde ich das mal anwenden und dann muss es, das bremst uns eigentlich aus, wenn wir die Frucht immer auf später verschieben, dann bremsen wir unseren eigenen Weg aus. Wenn wir sie reinholen ins Jetzt und sagen, ja, wie wäre denn das, wenn ich jetzt schon einfach frei wäre? Ich hoffe, ihr macht das gerade innerlich, während ich das so sage, dass ihr euch das einfach mal vorstellt. Wie würdet ihr denn jetzt hier sitzen und zuhören, wenn ihr alles schon wüsstet? Und einfach sorgenlos da wird. Und es geht gar nicht mehr darum, irgendwie was speziell mit nach Hause zu nehmen, abzuhaken, irgendwie so ganz gelöst. Einfach sich freuen dran, dass jemand den Dharma ausdrückt und so diese Mitfreude und der Geist ist ganz weit, das Herz ist ganz warm, der Bauch ist ganz gelöst. Und es gibt nichts zu verbessern an diesem Moment. Dieser Moment braucht keine Änderung. Er ist, wie er ist, perfekt, wie er ist. Egal, ob warm oder kalt, ob hungrig oder durstig oder satt und zufrieden, der Moment des Erlebens ist gerade so, wie ihn ein vollkommen gelöster Geistesstrom erleben wird. Das ist doch irre, was das mit uns macht, wenn wir diese Perspektive einnehmen. Und damit arbeiten wir im Mahamudra, immer wieder in diese Perspektive unserer tiefsten Ahnung hineinzugehen. Beim Meditieren üben wir das. Ich wiederhole mich, ich habe euch das, glaube ich, schon erzählt, auch im Rahmen dieser 5 Abende, dass eine der zentralen Instruktionen zum Beispiel war, die wir mal wieder bekommen haben, lass den Lama meditieren, also den Lama in uns, den Buddha in uns. Und dann hieß es auch, du machst 1% Anstrengung, 99% macht der Lama. Da wollte man natürlich wissen, was ist denn nun dieses 1%? Das 1% ist, sich zu erinnern, dass 99% der Lama. Okay? Das war die eine Erklärung. Und was das Meditieren angeht, ist das 1% einen Touchdown auf dem Kissen zu vollziehen. Das heißt, wirklich den Weg zum Kissen zu finden, sich hinzusetzen und dann abzugeben. Dann den Lama machen zu lassen. Unsere Hilfe, also was wir aus dem Ich heraus an Anstrengung machen, ist dieses bisschen, bis wir ankommen und uns wieder erinnert haben und diesen Moment des Touchdowns vollziehen, wo wir, ah ja, darum geht's. Und dann sein lassen. Ja, das ist so, da können wir noch von Anstrengung sprechen. Den Rest lassen wir dann aus dem natürlichen Sein heraus entstehen. Das ist das eigentliche Mahamudra. Das ist dieses natürliche, fließende, gelöste Sein, von dem auch der Buddha im Pali-Kanon genauso spricht. Ist dieses Sein frei von Schleier. Und unser Weg ist dann wohl der, Vertrauen zu haben, dass wir das zulassen können. Wir meinen, wir könnten das vielleicht nicht einfach so zulassen. Dann denken wir zum Beispiel, ja, wenn ich das jetzt mache, gut, ich komme auf meinen Meditationsplatz an, und wenn ich dann gar nichts mehr mache, dann schlafe ich doch ein oder was. Ja und? Und dann weitermachen. Was passiert nach dem Aufwachen? Weiter entspannen. Irgendwann kannst du nicht mehr schlafen. Und der Geist entspannt sich weiter und wird immer frischer, immer freier. Weil wir konsequent in dem Vertrauen bleiben, dass der Geist sich wie von selbst entknotet. Auch das ist ein Beispiel, was ich euch vielleicht schon gegeben habe. Wie eine Schlange, die sich von selbst entknotet. Wenn eine Schlange sich mal so in Windungen gelegt hat, die braucht bloß weiter zu gleiten, den Prozess weiter fortzusetzen und alles entknotet sich. Und das ist ein altes Mahamudra-Beispiel dafür, wie unser Geist sich von selbst befreit. Und dieses Vertrauen in die Selbstbefreiung unseres Geistes, also das bedeutet ganz konkret eines jeden Erlebens. Dieses Vertrauen trägt uns in der Praxis. Dass jede Klangerfahrung sich von selbst befreit, jede Körperempfindung sich von selbst befreit, jeder Gedanke sich von selbst auflöst, jede Emotion sich von selbst auflöst. Alle Empfindungen der sechs Sinne, alles Erleben löst sich von selber auf. Und das ist der Kern und Knackpunkt der Mahamudra-Praxis. Dieses Vertrauen, weil sich alles von selbst auflöst, wir gar nichts dafür zu tun brauchen, dürfen wir uns zurücklehnen und es geschehen lassen. Wann lösen sich die Dinge denn nicht von selbst auf? Wenn wir sie festhalten. Okay? Solange wir sie festhalten, haben sie keine Chance, sich aufzulösen. Also nicht festhalten. Lassen, annehmen und fließen lassen. Die Worte, die ich vor einer Minute gesagt habe, die kamen mir irgendwie bei euch an, aber ihr habt nichts gemacht, um sie loszulassen. Seid ihr einverstanden? Ihr habt nichts bewusst gemacht. Ihr habt euch einfach dem Nächsten geöffnet, was kam. Und weil wir uns dem Nächsten geöffnet haben, ist das, was eben noch war, einfach weg. Ja. Ja, du hast es voll erwischt. Genau, es ist weg. Es hat noch so eine Erinnerungsspur, wir können noch so etwas Ähnliches reproduzieren, aber das, was war, ist weg. Und wir haben nichts gemacht dafür. Aber wenn wir es festhalten gehalten hätten, dann hätten wir den nächsten Satz nicht mehr richtig gehört, weil wir an dem vorherigen Satz noch festhängen. Und wenn der uns richtig in ein starkes Fixieren gebracht hätte, weil irgendwas Emotionales dran war, dann hätten wir unter Umständen richtig mal tief ausatmen müssen, so als ob wir den jetzt loslassen würden. Oder den Geist bewusst auf etwas anderes richten. Aber eigentlich ermöglichen wir dem Gedanken dann nur das zu tun, was alle Gedanken tun, nämlich sich auflösen. Endlich, wir erlauben uns endlich, dass die Dinge weiterfließen. Und diese Praxis des Weiterfließenlassens, das ist die Sprache des Mahamudra. Das ist nichts anderes, als was ihr am Vipassana praktiziert. Das ist dieselbe Praxis. Aber es ist eine Sprache, die sich so entwickelt hat, dass man ganz viel von Fließen, von Natürlichkeit spricht, von gelöstem Sein, den Buddha meditieren lassen. Und es ist einfach eine Sprache, die uns hilft, in dieses Vertrauen zu gehen und zu merken, ja, tatsächlich selbst befreit, der Geist, alles befreit sich von selbst. Und um es noch genauer zu sagen, das, was ich euch jetzt erklärt habe, ist der tibetische Begriff Ranjal. Jal war befreien und Ran selbst, aus sich selbst heraus. Da gibt es noch einen zweiten Begriff, das ist Shajal. Jal wieder befreien und Sha bedeutet entstehen. Das bedeutet, es befreit sich im Entstehen. Es ist also nicht etwa so, dass wenn wir genau hinspüren, dann merken wir, dass es gar nicht so ist, dass etwas, zum Beispiel ein Gedanke, entsteht, eine Weile verweilt und sich dann auflöst. Sondern ein Erleben löst sich bereits im Entstehen auf. Man kann dem Erleben, dem einen Erleben, gar keine Zeitspanne zuordnen. Da es ständiger Prozess ist. Es ist so, wie die Sonne schon beim Aufgehen ihren Untergang beginnt. Ja, merkt, alles, was alles, was im Entstehen ist, ist auch schon im Vergehen wieder. Und das ist im Geist genauso. Alles, was erscheint, ist schon wieder dabei, sich aufzulösen, weil die Erfahrung sich im Entstehen schon weiter verändert und schon das nächste Erleben, das nächste, immer das nächste Erleben schon wieder kommt. Es ist gar nicht so, dass ein Erleben für eine Weile stabil bleibt und einen richtigen Bestand hätte für eine Dauer und dann erst setzt die Vergänglichkeit ein, sondern die Vergänglichkeit der Wandel ist bereits im Stehen, im Entstehen, voll da. Und das ist das Chadre, das sich befreien im Entstehen. Wenn wir das praktizieren können, dass sich alles im Entstehen schon befreit, dann wird unser Geist ganz weit, dann brauchen wir nicht mehr zu kämpfen. Das ist das Ende des Kämpfens, des ewigen Kampfes, in dem wir sonst sind, mit den Erfahrungen, gegen die wir uns auflehnen, die wir so, wie sie sind, nicht haben wollen. Und wir machen es nur noch schlimmer, weil die Erfahrung, gegen die wir uns auflösen, wird dadurch vergegenständlicht und wird richtig zu einem Problem gemacht, während sie schon dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Ob wir einverstanden sind oder nicht, das hat auf die Erfahrung kaum einen Einfluss. Sie bleibt eher länger, wenn wir uns gegen sie auflehnen. Das sind die ganz einfachen Beobachtungen über Wandel, Vergänglichkeit, die Natur von Gedanken, von allem Erleben, von Sinneseindrücken, die zu dieser inneren Haltung des Mahamudra dann führen, wo eigentlich wir uns als Praktizierende sagen, hör doch mal auf, so um dich zu schlagen und alles festzuhalten und wegzustoßen. Du kannst es auch leichter haben. Du kannst eigentlich so entspannt und gelöst wie ein Buddha durch die Welt gehen. Kannst du eigentlich. Und wenn du es mal für einen Moment ausprobieren willst, dann probier es doch mal aus. Wenn es dir gefallen hat, probier es wieder aus. Ja, dann verpflichtet uns ja zu nichts. Können wir ja einfach mal ausprobieren. Und wenn wir auf den Geschmack kommen, dann machen wir das häufiger. Und da, wo wir meinen, das wäre nicht angebracht, da halten wir lieber ein bisschen fest. Das ist auch gut. Und dann kann man sogar lernen, und damit komme ich zum Alltag, auf eine gute Art festzuhalten. Das überrascht euch vielleicht jetzt, weil ihr denkt vielleicht, man müsste kategorisch alles immer loslassen. Aber es geht um eine bestimmte Art des Loslassens. Und zwar lasse ich jetzt gerade, während ich mit euch spreche, nicht den roten Faden meines heutigen Themas los. Den halte ich richtig gut fest. Ob ihr es merkt oder nicht. Ich halte ihn. Ja? Okay, aber ich halte ihn auf eine entspannte Art. Man kann auf entspannte Art am Ball bleiben. Dieses, was wir normalerweise festhalten nennen, ist eigentlich das am Ball bleiben mit dem, was uns wichtig ist. Zum Beispiel verantwortungsvoll eine Aufgabe ausführen. Man kann nicht mittendrin aufhören, wenn man dabei ist, Pflanzen zu setzen. Wenn man die setzt und nicht gießt, dann bringt es gar nichts. Ja, muss man auch angießen und so weiter. Man muss sich darum kümmern, muss am Ball bleiben. Und dazu braucht es ein gewisses Festhalten. Man muss sich auch immer wieder erinnern, immer wieder zurückkommen. Und das darf nicht vergessen werden. Genauso mit Kindergroßziehen. Wenn ich Kindergroßziehe, ist doch klar. Ne? Muss ich mich von A bis Z darum kümmern, muss ich festhalten. Aber dieses Festhalten ist nicht das Festhalten, was zu Dukkha führt, zu diesem Leid, zu diesem Stress, von dem der Buddha spricht. In diesem Festhalten an einer Aufgabe, in dem am Ball bleiben, kann eine totale Freude sein und Offenheit und da kann eine Leichtigkeit drin sein, ich bleibe trotzdem am Ball. Und da geht es drum, und das ist jetzt der Transfer in den Alltag, es geht drum, bei allen Dingen, die wir im Alltag tun, so entspannt und gelöst zu bleiben, dass wir, während wir am Ball bleiben, innerlich den Geist so weit haben wie der Himmelsraum. Wir sind ganz präzise dabei, das zu tun, was wir zu tun haben. Wir lassen die Milch nicht überkochen. Sind dran. Und sind gerüst dabei. Und das ist die, man kann sagen, das ist die Lehre über anstrengungslose Aktivität. Wie können wir anstrengungslos oder sagen wir mal als Annäherung fast anstrengungslos aktiv sein, sprechen? Wie könnt ihr jetzt, macht es euch zur Übung den ganzen Abend, anstrengungslos zuzuhören? Ja, es braucht euch ja nicht anzustrengen. Warum soll es euch denn anstrengen? Kommt denn da wirklich mehr rüber, wenn ihr euch jetzt anstrengt? Ich glaube nicht, dass ihr mich besser versteht, wenn ihr euch anstrengt. Wirklich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass ihr euch, dass es mehr rüberkommt, wenn ihr euch nicht anstrengt. Und das ist in vielen Situationen so. Es reicht, am Ball zu bleiben, und vielleicht ist das die minimale Anstrengung, die es braucht. Es reicht, aufmerksam zu bleiben. Und dann lernen wir, aufmerksam zu bleiben, gewahr zu bleiben, mit gerade dem bisschen Anstrengung, was es dafür braucht. Und wenn wir diese Anstrengung untersuchen, was da eigentlich an Anstrengung wirklich drin ist, dann merken wir, das ist eigentlich nur Interesse. Es ist gar keine wirkliche Anstrengung, es ist nur Interesse. Ich muss mein Interesse wachhalten. Wenn ich mein Interesse wachhalte, wenn ich mit Interesse dabei bin, dann gehen die Dinge wie von selber. Wenn ich aber eigentlich gar nicht interessiert bin und mich versuche zu überzeugen, doch bitte am Ball zu bleiben, an dem, was mich eigentlich gar nicht interessiert, dann wird es anstrengend. Geht euch doch auch so, oder? Ihr könnt, wenn ihr interessiert und mit Freude irgendwo dran seid, vergehen die Stunden und es ist schwierig, euch zu irgendetwas anderem zu bewegen. Ne? Geht doch so leicht von der Hand. Guckt euch auch die Kinder an, wenn die mit Interesse an etwas sind. Solange das Interesse da ist, geht es super leicht, wenn das Interesse weg ist, nichts mehr zu machen. Wir sind erwachsen. Wir machen Sachen weiter, auch wenn wir nicht interessiert sind. Ob das jetzt ein Zeichen von besonders tollen Erwachsensein ist, weiß ich nicht. Worum es geht, ist jetzt wieder Sprung in die, wie löse ich das? Ich möchte so entspannt und gelöst wie möglich durch den Alltag gehen. Wie kriege ich ein ausreichendes Interesse hin, um das möglichst anstrengungslos machen zu können? Und da ist wieder der Schlüssel Bodhicitta. Wenn ich wirklich ein Herzensinteresse daran habe, der Situation zu dienen, in der ich mich gerade befinde, diese Situation wirklich zum Wohle aller mitzugestalten, wenn dieses Interesse da ist, dann führt das dazu, dass wirklich unsere Kräfte von Liebe, Mitgefühl, Weisheit zur Verfügung stehen und in diese Situation einfließen und unsere Aufmerksamkeit stabilisieren in der Situation. Es ist dann wie von selbst so, dass der Geist in der Situation bleibt, gar nichts anderes will, weil wir hoch motiviert sind. Und da können wir ein bisschen dran arbeiten. Wir können schauen, dass wir die Situation, wo es eigentlich um nichts von Interesse geht, etwas reduzieren in unserem Leben, weil es wirklich die Dinge sind, die uns vielleicht sogar gegen unsere Herzensmotivation gehen, wo wir merken, also da fällt es mir ganz schwer. Und in den anderen Situationen, die uns interessieren, immer mehr so, nicht so sehr aus dem Ich, was will ich aus der Situation rausziehen, so handeln, sondern was tut der ganzen Situation gut, was tut allen Beteiligten gut. Ich will das mal so eine panoramische Motivation nennen, eine weite Motivation, die alle mit einbeziehen. Wenn wir die im Herzen freisetzen können, wenn wir die finden können in uns, wird das Leben immer leichter. Es ist dann ganz leicht, zum Beispiel auch jetzt so einen Abend zu gestalten, weil es eigentlich gar nicht um mich geht dabei, sondern es geht darum, dass alle, die heute hier sind, irgendwie in ihrem Herzen angerührt sind, etwas mit nach Hause nehmen können, was ihr Leben ein bisschen auf eine gute Art verändert, was uns bereichert, wo wir froh sind. Ich bin froh, hierher zu kommen, ihr auch, und wir gehen nach Hause und sind immer noch froh. Ja, und das ist darum geht es. Und wenn das im Herzen aktiv ist, dann wird das Leben leicht. Stellt euch vor, das ist in jeder Situation so, in jeder Begegnung, mit jedem Menschen. Euren Mitarbeitern, eventuell Angestellte, eventuell Vorgesetzte, einfach so die Teamgespräche, die ihr habt, die Gespräche mit euren Kindern und so weiter. Wenn diese Motivation da ist, haben wir erstmal einen guten Start. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Die kommen, weil unsere Emotionalität angerührt wird. Und weil wir mit unseren noch nicht gelösten emotionalen Mustern reagieren auf das, was passiert. Jemand ist bei uns nicht einverstanden, jemand will in eine andere Richtung, hat andere Vorschläge, sieht uns aus einer anderen Brille, als wir gerne hätten, dass wir gesehen werden. Und das reibt sich. Und dann wenden wir all das an, was ich in dem anderen Vortrag schon beschrieben habe, über die fünf Schritte des Arbeitens mit Emotionen. Wir versuchen auf die eine oder andere Art wieder in dieses gelöste Sein zurückzufinden. Und das ist unsere Leitschiene, immer in diese Lösung zu finden. Und für so manche niederschwellige Herausforderung gibt es ganz leichte Möglichkeiten, wieder ins Fließen zu kommen. Wenn ich merke, dass es bei mir gerade klemmt und ich bemüht bin, ich möchte wirklich da rausfinden und nicht an meinem Ding festhalten, dann reicht es manchmal so tief auszuatmen, bis ich nicht mehr tiefer ausatmen kann und dann nochmal tiefer auszuatmen. Also wirklich so, bis ich mit dem Ausatmen einfach alles, an dem ich gerade festgehalten habe, losgelassen. Und das hilft natürlich, da ich mit dem Atem so zusammen, ja, innerlich verbunden bin, ist das eine gewisse Konzentration, das nimmt mich raus aus der Fixierung auf die Emotion. Gleichzeitig spüre ich sie aber auch noch und gehe in diese Offenheit, die sich am Ende des Ausatmens so erahnen, erspüren lässt. Und das hilft für viele kleine Dinge, hilft das schon. Mehr brauche ich gar nicht zu tun. Und den größeren muss ich mich vielleicht ein bisschen gründlicher zuwenden, dann warte ich vielleicht, bis ich abends oder morgens Zeit habe, mich der Kontemplation, Meditation dem zuzuwenden, oder ich kann es im Gespräch auflösen. Also die Haltung ist, immer wieder zurückzufinden in dieses gelöste Sein. Und das übe ich dann. Das übe ich beim Gehen. Wie gehe ich, wenn ich gelöst bin? Wie gehe ich, wenn ich eine sorglose Buddha-Frau bin? Eine sorglose Erwachte. Muss ich da meinen Gang noch kontrollieren? Nee. Ich kann den Körper fließen lassen. Der weiß von alleine, wie er zu gehen hat. Ich gehe sorglos. Und bedacht. Und in der Mahamudra-Sprache beginnt man dann, das mit Tanz zu beschreiben. Es kommt etwas Tänzerisches und Würdevolles hinein. Aber nicht so eine angezogene Würde, sondern eine natürliche, weil es kommt aus dieser Angstfreiheit. Ich gehe angstfrei. Und jemand, der angstfrei geht und ohne eine Rolle zu spielen, so jemand geht einfach. Und das ist total schön, so jemanden zu sehen. Weil das innere Erleben der Angstfreiheit, Sorglosigkeit und das Offensein für alle Eindrücke, das drückt sich aus in der Körpersprache. Und dann üben wir, im Mahamudra zu gehen. Wir üben es, im Mahamudra zu schauen, im Mahamudra zu hören, in dieser Weite, in dieser Herzensweite zu hören, zu schauen, zu gehen, den Körper zu spüren, zu riechen, zu schmecken, zu essen. Wir machen aus dem Essen Das ist dann auch wieder so. Das ist wieder ganz typisch. Das ganze Mal Muttersprache ist das, wo man merkt, ja, da kommt so ein Element von Freude herein. Weil wenn wir tänzerisch tanzen gehen, kommt ja Freude auf. Ne? Wenn wir spielerisch, also mit dieser Verbundenheit, liebevoll spielen, kommt Freude auf. Beim Essen, deswegen habe ich da gerade so innegehalten, wird das Essen als ein Fest beschrieben. Auf Tibetisch nennt man das einen Zog. Das sind diese Festopfer im Rahmen einer tibetischen Sadhana, einer Puja. Und dabei wird so genossen, dass wir uns vorstellen, wir hätten den Lama hier in der Kehle und im Magen sitzen und alles, was wir zu uns nehmen, alle Getränke, alle Speisen, nähren den Buddha in uns und tragen dazu bei, dass sich höchste Freude durch alle Chakren ausbreitet, durch alle Energiekanäle und unser ganzer Körper, all die Dakinis, die wir uns vorstellen in den verschiedenen Chakras und Poren der Haut, dass die alle in ihrer Freude verstärkt und genährt werden durch die Nahrung. So wird das bloße zu mir nehmen von einer Tasse Tee, von einem Schluck Tee oder von einem bisschen Nahrung zu einer Praxis des Eintauchens in Freude, in So-Sein, in ein offenes, gelöstes So-Sein. Und so machen wir das mit allen Sinneserfahrungen, mit Klängen. Wir machen es mit allem, was unseres Weges kommt. Und genießen die Möglichkeit auch bei anstrengenden Aufgaben. Ihr geht wahrscheinlich morgen wieder zur Arbeit, ne? Haben noch ein paar Tage vor Weihnachten. Und vielleicht kommt etwas Anstrengendes auf euch zu. Wie wäre denn das, wenn wir als Buddha zur Arbeit gehen? Also, ich muss morgen früh wahrscheinlich Pferdemist schaufeln. Ich habe jetzt keine Arbeit im Büro, weil ich habe ja meine Arbeit immer dann so, habe sie jetzt gerade gemacht. Aber dann werde ich wie ein Buddha Pferdemist in den Garten schaffen. Werde ich versuchen, mich daran zu erinnern. Und dann wird gekocht, dann wird eingekauft und so weiter. Muss ich Mieter sehen und was das Leben halt so bringt. Dann am Buch weiterarbeiten. Das können wir ja alles so machen. Wir können alle Aufgaben, können wir ja mit dieser möglichst großen Gelöstheit machen. Und wenn wir Schwierigkeiten begegnen, das ist ja vorprogrammiert. Es wird ja auf jeden Fall eng und schwierig und herausfordernd. Das ist ja klar. Es reicht ja nicht mal so eine kleine Erinnerung, und so, sondern es wird ja schwierig. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten, immer zwei. Mitgefühl und Weisheit. Mitgefühl ist das eine Standbein, Weisheit das andere. Mitgefühl bedeutet, irgendwie zu unserer Motivation zurückzufinden, zu unserer eigentlichen Motivation, das, was wir grob als Bodhicitta beschreiben können, aber die aufrichtigste Motivation des Mitgefühls und der Liebe, die wir in der Situation in uns entdecken können. Nichts Aufgesetztes, aber mit dem eigentlichen Kontakt aufnehmen. Das, was uns ursprünglich motiviert hat, uns auf diese Situation einzulassen. Das ist der Zugang zum Mitgefühl. Das wird irgendwie den Weg dahin. Da gibt es natürlich Methoden. Das kann ich heute vielleicht nicht so alles beschreiben. Und das zweite Standbein ist Weisheit. Weisheit bedeutet, zu durchschauen, was da gerade abläuft. Gewahrsein. Zu durchschauen, die Ursache-Wirkungsketten zu durchschauen, zum Beispiel, dass ich gerade mal einem bestimmten emotionalen Muster auf den Leim gehe, was ich auch schon gut kenne, Wurzeln in der Kindheit, heute noch immer schön aktiv und gerade wieder getriggert. Ja? Und ich durchschaue das und weiß, okay, hat gar nicht so viel mit der Situation zu tun, ist nur getriggert gerade, aber das ist eigentlich ein Film, den ich so in meinem Repertoire habe, und will ich den jetzt wirklich ablaufen lassen? Will ich da wirklich nochmal so ganz durch den Film, so die ganze Show anziehen, oder reicht es jetzt zu erkennen, dass das ein Film ist? ist ziemlich peinlich, wenn wir das erkennen, dass es ein Film ist. Und es ist dann oft schwer innezuhalten. Aber da braucht es noch ein Stück Mut dazu, dann unserer Weisheit, unserem Erkennen auch zu folgen und dann vielleicht zuzugeben uns selbst und anderen gegenüber, dass es ein Film ist. Muss man ja nicht immer laut sagen, und wir können ja stillschweigend unser Verhalten ändern. Oder? Wir können auch dann einfach schon mal unser Denken. Und unsere Projektionen, die wir aufgrund des Filmes so ausgeschickt haben und dem anderen schlimmste Motivationen unterstellt haben oder Schwierigkeiten innerlich völlig übertrieben haben. Und einfach das mal ein bisschen zurücknehmen und eine positivere Sichtweise kultivieren. Und Weisheit bedeutet, ganz klar zu durchschauen, was da stattfindet mit dem Viererschritt. Weiß nicht, ob ich euch den schon erklärt habe, den Viererschritt der intuitiven Einsicht. Habe ich euch das schon erklärt in diesen 5 Abenden? Das wäre noch was Gutes heute für. Für Mahamudra wäre das eigentlich ziemlich notwendig. 4 Schritte des Erkennens, in denen eigentlich alles enthalten ist. Einige schmunzeln schon, weil ihr den schon kennt. Aber es ist wirklich klasse. Alles ist Geist. Geist ist leer. Leerheit ist dynamische Manifestation. Dynamische Manifestation ist selbstbefreiend. In 4 Schritten, in 4 Sätzen. Und das geht nicht nur, es geht nicht nur darum, mich daran zu erinnern, sondern es in dem Moment zu erkennen, hey, was jetzt stattfindet, das findet in meinem Geist statt. Es ist nicht verbindlich, bedeutet das. Es zwingt mich zu nichts. Ich kann den Film auch ändern. Weil es in meinem Erleben stattfindet und von meinen Interpretationen und Reaktionen und so total beeinflusst wird, kann ich auch anders damit umgehen. Ich habe es mit einer Situation zu tun, einem Erleben zu tun, das ich mitgestalten kann, weil es findet im Geist statt. Nichts zwingt mich im Außen, jetzt zum Beispiel ärgerlich zu sein. Nichts zwingt mich zu irgendeiner emotionalen Reaktion. Ob ich darauf einsteige oder nicht, da hier innerlich die Verarbeitung der Situation das entscheidende Wörtchen zu sagen. Alles ist Geist. Was da auftaucht, ist leer. Es hat keine Substanz. Es hat nichts Solides, was mich zwingen würde, auf der emotionalen Reaktionsschiene abzufahren. Jemand kann mich anschreien und es ist nicht zwingend, dass ich zurückschreien muss. Das ist die Leerheit, ganz konkret. Da ist nichts Zwingendes. Leerheit bedeutet, dass etwas nicht zwingend ist. Es ist nicht solide. Wir nennen einen Stein jetzt erstmal nicht leer, weil wenn du einen Stein auf ein Fenster wirfst, dann ist es zwingend, dass das Fenster kaputt geht. Ja, so. Aber es ist nicht zwingend, dass wir den geistigen Erfahrungen, dass wir uns mit denen anlegen müssen, mit denen kämpfen müssen. Wir können sie auch einfach sich auflösen lassen. Wir können mit ihnen als Stimulation fürs Mitgefühl umgehen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Aus diesem nicht substanziellen Geschehen, in diesem nicht substanziellen Geschehen zeigen sich immer wieder neue Manifestationen. Und das ist endlos. Es ist endlos. Es wird nie aufhören. Das heißt, während ich im emotionalen Erleben bin, merke ich, wow, ja, hier, Feuerwerk. Totales Feuerwerk, klar. Aber dieses Feuerwerk findet im eigenen Geist statt, ist leer und es wird sehr lebendig erlebt. Ja, total lebendig. Himmel und Hölle, alles da. Und Himmel und Hölle sind selbstbefreiend. 4. Schritt. Und ich kann zuschauen, wie wenn ich es nicht mehr nähere, wie es sich auflöst. Um es nicht mehr zu nähren, ist es gut, in die Körperempfindung zu gehen. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir nicht mehr im Denken bleiben über das, was gerade stattfindet, sondern einfach gerade mal spüren, wie fühlt sich das im Körper an, um die Aufmerksamkeit von den Inhalten abzulenken auf das tatsächliche Erleben, was tatsächlich stattfindet. Und dann merken wir schon, wenn wir dabei bleiben, wie der Atem sich ein bisschen beschleunigt hat oder wie es sich im Bauch zusammenzieht oder wie man kalt wird oder was auch immer gerade, wie sich das anfühlt, dann merken wir schon, wie das emotionale Szenario schwächer wird, weil es nicht mehr genährt wird. Wir sind dabei zu spüren und können zuschauen, wie es sich von selbst auflöst. Das ist der langsame Weg. Man kann aber auch direkt hineinschauen, das wäre das eigentliche Namen, oder direkt hineinschauen in das, was im Geist auftaucht, die Gedanken, in das emotionale Erleben und merken, wie sich das auflöst, wie eine Luftblase, die zerplatzt. Aber vermutlich ist der schrittweise Weg der gangbare. Und das ist Weisheit. Das ist echt, das ist Weisheit, weil es ein Wissen davon ist, wie die Dinge wirklich sind. Es ist ein Wissen um die eigenen Filme, ein Wissen darum, dass sie keine Substanz haben, dass sie sich auflösen und dann diesem Wissen gemäß sich innerlich anders verhalten. Und das ist nicht so, dass wir dieses Wissen anwenden, sondern wir müssen das immer wieder neu entdecken. Und das ist das Schwierige. Schwierige Herausforderung. Das ist nicht so, dass wir einfach uns sagen können, ah, das habe ich doch schon mal gesehen und das weiß ich doch. Und eigentlich ist das doch alles leer, red dich doch ab, das weißt du doch, das ist leer, löst sich von selbst auf. Und dann sind wir sozusagen dabei, uns selber zu erziehen und machen eine ziemlich krasse Über-Ich-Verstärkung und sind dann auch noch ziemlich schlecht gelaunt mit uns selber, wo wir es wieder mal nicht gepackt haben und verschlimmern eigentlich noch alles. Es geht darum, in dem Moment, wo wir etwas erleben, dieses Erleben zu durchdringen, aber ganz und ganz zu durchdringen mit unserem Gewahrsein und alle Aspekte dieses Erlebens zu erforschen und damit immer umfassender gewahr zu werden. Und das in jeder Situation neu und frisch. Und wir gehen durch dieses wiederholte Erforschen den Dingen weniger auf dem Leim mit der Zeit. Wir merken es einfach, ja, so, okay, wir erkennen den Film schon, wenn er anfängt. Dass es niemanden dann mehr gibt, der sich dafür interessiert, hört er dann auch sehr schnell auf. Wenn sich jemand interessiert, Interesse ist der Motor, anstrengungsloses Interesse, ja, wir gehen anstrengungslos auf den Leim, sind voll fixiert in dem Moment und die Muster rauschen durch und bestimmen uns. Mahamudra bedeutet, auch dann den Humor nicht zu verlieren und zu sagen, okay, ich war gerade wohl nicht Buddha, kann aber jetzt wieder mal, kann es wieder neu versuchen, ich habe einen Neustart, mache einen Reset und fange wieder an und das Potenzial ist immer noch so da wie vorher. Ich brauche mir auch überhaupt keine Schuldgefühle zu machen, ich kann mich beim anderen entschuldigen, den ich verletzt habe, ja, das ist wichtig. Aber ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen, sondern fange direkt wieder an. Einfach, jetzt ist immer der Moment, wieder gelöst zu sein. Wenn ich es merke, bin ich ja wieder zurück. Und dann verliere ich keine Zeit damit, unnötig über das Gewesene da noch emotional zu reagieren. Ich kann es mir anschauen, wo ich den Moment der Praxis versäumt habe, verpasst habe. Ich kann schauen und daraus lernen, um mich vorzubereiten, beim nächsten Mal etwas bewusster zu sein. Klar, aber ohne da in, also einfach ganz nüchtern, ohne mich da groß dran aufzuhalten. Ganz nüchtern, an dem Punkt, da war es noch möglich, da habe ich es gemerkt, da habe ich in mir gemerkt, da wollte ich wohl nicht ganz loslassen und so mich innerlich darauf vorbereiten, schneller loszulassen an dem Punkt, wo ich eingehakt habe, eingerastet bin. Das wäre jetzt so meine Einführung in Mahamudra im Alltag. Ich möchte euch ja immer so die Hälfte des Abends so für Fragen lassen. Ich wiederhole nochmal zu Mahamudra selbst, ist die Praxis des natürlichen Seins im Gewahrsein der Natur des Geistes als selbstbefreiend, dass alle Erscheinungen, alles Erleben selbstbefreiend ist, sich von selber löst und dass im gelösten Sein alle Qualitäten zum Vorschein kommen. In diesem Vertrauen zu praktizieren, in diesem Wissen zu praktizieren, dass dann, wenn ich völlig gelöst und offen bin, dass dann die natürlichen Qualitäten meines So-Seins sich zeigen und dass ich das jetzt einfach schon zulasse, so gut ich kann, immer wieder. Und wenn es nur ein Moment ist, immer wieder zulassen. Und um mich daran zu üben, praktiziere ich das bereits auf dem Meditationskissen. Ich praktiziere es mit allen 6 Sinneswahrnehmungen. Ich praktiziere es beim Körperspüren, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und beim Wahrnehmen der geistigen Prozesse. Übe mich daran und versuche diese Übung dann aufrechtzuerhalten in euren Aktivitäten im Alltag. Und dabei ist es dann relativ unerheblich, welche Aktivitäten ich tatsächlich ausführe. Habe ich, also im Rahmen dessen, was anderen hilfreich ist, ist es nicht sehr wichtig, ob man jetzt Lokführer ist oder Lehrer oder Gärtner oder was man halt auch gerade zu tun hat oder im Büro sitzt. Oder es spielt dann nicht die große Rolle, weil wir haben es immer damit zu tun, dass Erleben stattfindet und dass wir in diesem Erleben gelöst sein können. Immer, wo wir auch sind in der Welt. Wenn wir jetzt keine Aktivität ausführen, die uns das Herz verschließt, wenn wir irgendwie etwas gegen unsere Herzensüberzeugung machen müssen, dann verschließt sich unser Herz. Dann werden wir auch nicht in diese Gelöstheit finden. Deswegen gilt es, diese Art von Beruf oder Aktivitäten sein zu lassen, weil das nicht zusammengeht. Es geht nicht mit der Herzensöffnung zusammen. Aber alles andere können wir leicht mit dieser Praxis verbinden. Ja, das wäre so meine Einführung. Und jetzt schlage ich vor, wir machen, so wie die anderen Abende auch, eine Viertelstunde Pause. Ich glaube, so viel brauchen wir, gell? Wenn ich jetzt sage, 10 Minuten ist nicht genug. Eine Viertelstunde und dann machen wir die Fragen und Antworten.